Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Have we recovered from our deep philosophy?
Yes. Have we?
Haben wir uns erholt von unseren tiefen Philosophien?
Are we swimming in the deep ocean all right?
Schwimmen wir noch in diesem so großen Teich?
I hope so, because we're about to go a little bit deeper.
Ich hoffe, dass ihr gut schwimmen könnt in diesem Ozean. Wir werden noch tiefer und weiter schwimmen.
Let's look at point 31 on our outline.
Und wir kommen jetzt zu Römisch 31,
which is the move beyond enlightenment.
Und das ist der Schritt über die Aufklärung hinaus,
which is found in the person of Immanuel Kant.
Machen wir fest an der Person Immanuel Kant.
All right, his dates are 1724 to 1804.
1724 bis 1804. 1724 bis 1804.
And he is technically considered the greatest philosopher of the Enlightenment.
Und im eigentlichen Sinne nennt man den allergrößte so Philosoph der Aufklärung.
But he's also viewed as a transitional figure that begins to move away from the Enlightenment.
Aber zur gleichen Zeit eine Übergangsfigur, die uns aus diesen Gedanken der Aufklärung herausführt.
He was born in East Prussia.
Wurde in Ostpreußen geboren.
His father was Scottish and his mother was German.
Sein Vater war aus Schottland, schottisch, und seine Mutter deutsch.
He has three major works that you ought to know about.
Und da sind drei Hauptwerke von ihm, die wichtig sind.
The first is entitled The Critique of Pure Reason.
Nummer 1, Kritik der reinen Vernunft,
which was written in 1781. The second is Critique of Practical Reason.
Nummer 2, Kritik der praktischen Vernunft,
which was written in
1788.
And the third is Metaphysics of Ethics.
Und dann Nummer 3, Metaphysik der Ethik,
which was written in 1797.
Kritik der praktischen Vernunft, das ist Nummer 2. 1788. Ja, die alle wiederholen jetzt, just repeat them, things. Hauptwerke Nummer 1, Kritik der reinen Vernunft, 1781. Nummer 2, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, Entschuldigung. Und dann Nummer 3, Metaphysik der Ethik, 1797.
All right, there's some key concepts needed to understand Kant.
Und jetzt wollen wir einige Schlüsselkonzepte, die uns helfen, Kant zu verstehen.
And I apologize in advance for these very technical philosophical definitions.
Und jetzt, sage ich schon im Voraus, tut mir leid, das sind technische, präzise Begriffe und Definitionen hier, wir verwenden werden.
First, you need to understand analytic statements.
Wir sind jetzt unter Schlüsselkonzepte, um Kant verstehen zu können. Nummer 1, analytische Aussagen.
Those are statements in which the predicate belongs to the subject as something contained in the subject.
Okay. Und das sind Aussagen, in welchen das Prädikat zum Subjekt gehört und im Subjekt enthalten ist.
I'll let you repeat them.
Okay, ich wiederhole. Analytische Aussagen, in welchen das Prädikat zum Subjekt gehört und im Subjekt enthalten ist.
I will give you two examples.
Das sind zwei Beispiele.
Example one.
Beispiel Nummer 1.
A rainy day is always a wet day.
Ein regnerischer Tag ist immer ein nasser Tag.
The predicate there is contained within the subject.
Das Prädikat ist beinhaltet zusammen mit dem Subjekt. Okay.
Example 2.
Beispiel Nummer 2.
All bachelors are single.
Alle Junggesellen sind ledig.
This is the understanding of what an analytic statement is.
Und das hilft uns zu verstehen, was eine analytische Aussage ist.
The predicate is contained in the subject.
Das Prädikat ist im Subjekt enthalten.
To word it any other way would become nonsense.
Und the definition or the
word. Well, just to make statements any other way would become
also,
nonsense.
Also solche Aussagen zu äußern auf eine andere Weise oder würde wirklich keinen Sinn machen.
It would be senseless to say a rainy day is always a dry day.
Es würde so keinen Sinn machen, wenn wir sagen würde, ein regnerischer Tag ist immer ein trockener Tag.
Okay, we good?
Ja, so.
All right. The second is known as synthetic statements.
Nummer zwei, Schlüsselkonzepte, Konzept Nummer zwei, synthetische Aussagen.
Synthetic statements are those in which the predicate lies outside of the subject, although maintaining some relationship to it.
Okay, synthetische Aussagen sind Aussagen, in welchen das Prädikat außerhalb des Subjektes liegt, aber doch eine Beziehung mit ihm aufrecht erhält.
Two things to know about what you want to.
Ich wiederhole: synthetische Aussagen, in welchen das Prädikat außerhalb des Subjektes liegt, aber doch eine Beziehung mit ihm aufrecht erhält.
These statements are tested by experience and are not necessarily true.
Diese Aussagen werden durch Erfahrung geprüft und sind nicht unbedingt wahr.
I will give you an example of this as well.
Und ein Beispiel.
Monday was a wet day.
Montag war ein nasser Tag.
It is not true.
Das ist nicht wahr, sagt ihr.
But it could have been true.
Aber es hätte sein können.
Had it been raining on Monday.
Hätte es am Montag geregnet, ja?
And so the predicate has a relationship to the subject.
Dann wäre Montag ein nasser Tag gewesen. Aber nochmal, es hat damit zu tun, das Prädikat hat doch eine Beziehung zum Subjekt.
But it is not contained within the subject.
Aber ist nicht, ist außerhalb, ist es nicht beinhaltet, aber doch außerhalb.
These statements are statements that can change.
Und diese Aussagen sind Aussagen, die sich veränderbar sind.
We understand these.
Versteh, was ich meine.
Okay.
Heute so, morgen so, in Vergangenheit war es so, könnte so, wäre so.
All of this will make sense in a minute.
Okay. Alles macht Sinn, also wir verstehen in einem Augenblick.
Okay, the third thing that we need to understand is two types of knowledge.
Und dann jetzt haben
wir the third and fourth are two types of knowledge.
Die dritte und vierte Konzepte haben damit wie man Erkenntnis oder Wissen versteht.
The first concept is what is known as a priori.
Und Nummer drei jetzt ist a priori, was das heißt? Also A Buchstabe A priori, das hätte von der Philosophie bestimmt.
Right. This means that knowledge is absolutely independent of all experience.
A priori heißt, dass Erkenntnis völlig unabhängig von aller Erfahrung ist.
There is an overlap here with analytic statements.
Und hier besteht eine Überlappung mit analytischen Aussagen. Ich wiederhole das Ganze. A priori heißt, dass Erkenntnis völlig unabhängig von aller Erfahrung ist. Hier besteht eine Überlappung mit analytischen Aussagen.
A second theory of knowledge is known as a posteriori.
Und Nummer vier ist a posteriori.
A posteriori is when used in relation to knowledge, declares that knowledge is possible only through experience.
A posteriori heißt, wenn in Verbindung mit Erkenntnis gebraucht, dass Erkenntnis nur durch Erfahrung möglich ist.
There's an overlap here with synthetic statements.
Und hier besteht eine Überlappung mit synthetischen Aussagen. Wiederhole das Ganze. A posteriori heißt, wenn in Verbindung mit Erkenntnis gebracht, dass Erkenntnis nur durch Erfahrung möglich ist. Hier besteht eine Überlappung mit synthetischen Aussagen, die wir schon hier sahen.
Okay, Having defined these terms, let's look at Kant and his combination of concepts.
Und nachdem wir diese, hoffentlich diese Begriffe verstanden und definiert haben, wollen wir Kant und seine Konzepte ein bisschen näher betrachten.
What Kant did is combined a priori with synthetic statements.
Und was Kant kombiniert, war a priori und synthetische Gedanken oder Aussagen.
In other words, he blended the ideas of rationalism with empiricism.
Das heißt, er vermischte Rationalismus und Empirizismus. Das heißt, vernünftig und was man beobachtet, in einfachen Worten. Er vermischte Rationalismus und Empirizismus zusammen.
Now, a statement that would sum all of this up.
Und hier eine Aussage, die das mehr oder weniger auf den Punkt bringt.
Kant would teach that the mind does not actually perceive things as they are in themselves.
Okay, er hätte Folgendes gesagt. In Wirklichkeit nimmt der Verstand die Dinge nicht so wahr, wie sie in sich selbst wirklich sind. Aussage von Kant wäre, in Wirklichkeit nimmt der Verstand die Dinge nicht so wahr, wie sie in sich selbst wirklich sind.
Let's see if we can get...
Nochmal? Ja. Mm-hmm. He's asking, is this the things that we're getting?
Yes. Yes. Okay. Yeah, you, okay. Yes. I will give you all of this.
Okay. Ihr bekommt, was wir jetzt vorlesen, was wir wiederholen und so weiter.
Now remember, during this historical time...
Aber lass uns nicht vergessen, lass uns daran erinnern, in dieser historischen Zeit...
What you could observe became the most important thing.
Was man beobachten und sehen könnte, das war das Allerwichtigste.
Basically what Kant is saying...
Und was Kant damit sagen möchte oder wollte...
Is that while what you can observe is very important...
Er sagte, da was man beobachten kann, sehr wichtig ist, oder ob das sehr wichtig ist.
Sometimes you make the mistake of not observing it correctly.
Manchmal machen wir oder macht man den Fehler, dass man nicht richtig beobachtet.
And so there must be a process of gaining right understanding of what you observe.
Und deswegen muss man einen Prozess durchmachen, in dem man eine richtige Art von Beobachtungen hat, um das richtig zu verstehen.
I will give you a very classic way of explaining this.
Jetzt eine klassische Anweise, das zu verstehen.
Imagine that we are in a classroom full of 6-year-olds.
Stellen wir vor, wir sind in einem Klassenzimmer voller 6-Jährige.
And the teacher stands in front of them and says, "Children, the sky is blue."
Und der Lehrer steht oder die Lehrerin steht vor den Kindern und sagt, Kinder, der Himmel ist blau.
And one little boy in the back raises his hand and says, "No, it's not."
Und eine Junge ganz hinten in der letzten Reihe hebt seine Hände hoch und sagt, "Nein, der Himmel ist nicht blau."
And of course, the teacher says, "What do you mean, the sky is not blue?"
Und die Lehrerin oder Lehrer sagt, "Was meinst du, Junge, dass der Himmel nicht blau ist?"
And the little boy responds, "Well, it may be blue right now."
Er sagte, vielleicht ist der Himmel im Augenblick blau, jetzt blau.
But when it's raining, it's gray.
Aber wenn es regnet, dann ist alles grau.
And when the sun is setting and rising, it's orange.
Und wenn die Sonne so untergeht oder aufgeht, dann ist der Himmel orange.
And when it's nighttime, it's black.
Oder rot, aber mitten in der Nacht ist der Himmel schwarz.
And so we have to filter the things that we observe through a better understanding of our mind.
Und von daher müssen wir unsere Statements, unsere Aussagen durchfiltern. We have to filter what through.
We have to filter the things we observe through a better understanding of the mind.
Okay, dann müssen wir die Dinge, die wir erleben und beobachten, durch unsere Vernunft, unser Verständnis durchfiltern, um besser verstehen, was da Wirklichkeit ist.
Because sometimes things are not the way that they seem.
Weil manche Dinge sind in Wirklichkeit nicht wie die in Wirklichkeit sind.
And so even with our observation, there must be interpretation.
Und von daher mit unseren Beobachtungen müssen wir diese Beobachtungen auch interpretieren können.
This is what Kant was moving towards.
Und das war Kant und seine Anliegen hier.
Any questions of this so far?
Irgendwelche Fragen bisher?
All right, now let's look at what's known as Kant and his antinomies or his mutual incompatibilities.
Aha, wir wollen jetzt Kant und seine Widersprüche, auch genannt gegenseitige Unvereinbarkeiten, beobachten. Kant und seine Widersprüche, auch gegenseitige Unvereinbarkeit. Okay.
His first antinomy was the antinomy of time.
Ist zuerst Widerspruch der Zeit.
He makes these two statements.
Und hat hier zwei Aussagen.
He said, if the world did not have a beginning in time.
Widerspruch der Zeit. Erste Aussage, wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte.
Then an infinity of moments must have elapsed before time began.
Dann müssten unendliche Zeitmomente vergangen sein, bevor Zeit begann.
This is going with some of the scientific thought of the day.
Das war hat so auch mit den ja wissenschaftlichen Gedanken des Tages zu tun.
He also said that if the world did not have a beginning in time.
Und zweitens sagte er, wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte,
then there must have been a time before time began.
Dann müsste es eine Zeit gegeben haben, bevor die Zeit anfing.
He was using this to reject the idea of creation out of nothing.
Und er hat diese Argumentationsweise verwendet, um die Idee von einer Schöpfung aus nichts. Ja, Satz Nummer zwei, Aussage Nummer zwei. Und wir sind alles jetzt auf Widerspruch der Zeit. Haben wir eine Aussage und jetzt zweite Aussage. Wenn die Welt keinen zeitlichen Anfang hatte, dann müsste es eine Zeit gegeben haben, bevor die Zeit anfing.
The second is the antinomy of causality.
Und zweiter Widerspruch, Widerspruch des Zweckes.
He stated that not every cause can have a cause.
Nicht alles kann einen Grund haben.
Therefore, if everything has a cause, then there cannot be a beginning cause.
Und von daher, wenn alles einen Grund hat, dann kann dort keinen Anfangsgrund sein.
If you remember, Aquinas argued for the existence of God from causality.
Nicht vergessen, der Thomas von Aquin
existence of God from causality. Everything has the first cause, the unmoved.
Aus dem Zweck hat er für die Existenz von Gott argumentiert, aus dieser Kausalität oder Argumentation des Zweckes.
And so this first statement would agree with Aquinas. Not every cause can have a cause. There has to be a first cause.
Und von daher diese erste Aussage von ihm unter diesem Punkt, nicht alles kann einen Grund haben, der hat es Übereinstimmung mit Thomas von Aquin gefunden.
But Kant responded, no, if everything has a cause, then there cannot be a beginning cause.
Und hat Kant dagegen gesagt, nein, und sagte, wenn alles einen Grund hat, dann kann dort kein Anfangsgrund sein.
There must be infinite causality.
Das muss unendliche zur Zweckmäßigkeit oder Kausalität, so fünf Wort, vorhanden sein.
Next is the antinomy of contingency.
Okay, und jetzt haben wir der Widerspruch des Eventualität, nenne ich das, oder manche nennen das Zufalls. Widerspruch der Eventualität, also was könnte passieren, beziehungsweise was hätte passieren könnte.
Kant believed that not everything is contingent.
Er glaubte, dass nicht alles so aus Eventualität oder Zufall zu betrachten ist.
Otherwise there would be no basis or condition for contingency.
Sonst würde es keine Grundlage oder Bedingung für den Eventualität geben.
He taught that something must be necessary.
Er hat gelehrt, dass etwas muss notwendig sein.
Now, if you remember, Aquinas argued something similar to this.
Lassen Sie uns nicht vergessen, Thomas von Aquin hat sowas Ähnliches gesagt.
And the unmoved mover and the first cause and the primary principle. All of his existence for the arguments of God.
Seine Argumente für die Existenz Gottes finden ihren Einklang eigentlich hier.
However, for Kant,
aber für Kant,
he made a shift.
haben wir eine wirklich eine Winde hier.
He taught that necessity, however, applies only to thought and not to things.
In Bezug auf etwas muss notwendig sein, sagte er, Notwendigkeit bezieht sich nur auf Gedanken, nicht Dinge.
Thus reality cannot be contingent and necessary.
Und so aus diesem Grund kann Realität nicht zufällig oder notwendig sein.
Just by way of explanation.
Nur am Rande, um das zu erklären.
These men had much, far too much time on their hands.
Solche Männer wie Kant und andere, die haben viel zu viel Zeit gehabt, also einfach zu mit solche Gedanken zu machen.
Now, continuing with some of the, let's say this. From all of this, Kant rejected the proofs of natural theology.
Und dadurch, mit diesem Gedanken, hat Kant die Beweise für natürliche Theologie abgelehnt.
He shifted to what was known as practical reason.
Er wandte sich zur, was man nennt, praktischen Vernunft.
He upheld what was known as the categorical imperative.
Und dadurch vertrat er den kategorischen Imperativ.
Now, this is how that's defined.
Und diese kategorische Imperativ definieren wir so.
It's the unconditional demand upon us to do what is right for its own sake.
Und das bedeutet die bedingungslose Forderung, das zu tun, was in sich selbst richtig ist.
It's the idea that you ought to do what is right simply because it is right.
Es ist die einfache Idee, man sollte das Richtige tun, weil an sich ist es richtig, einfach richtig zu tun.
Kannst du das nochmal wiederholen, die bedingungslose Forderung?
Ja, okay. Das ist unter Kant vertrat den sogenannten kategorischen Imperativ. Und erster Punkt darunter, das heißt, die bedingungslose Forderung, das zu tun, was in sich selbst richtig ist. Man tut das Richtige, weil man tut, was in sich richtig ist.
Kant believed that the categorical imperative is self-evidently true.
Und zweitens zu diesem Punkt, kategorischer Imperativ. Der kategorische Imperativ ist offensichtlich wahr. Ist offensichtlich wahr.
He argued, what reasonable person would deny that you ought to do what is right because it's right?
Welche vernünftige Person würde behaupten, du solltest nicht das Richtige tun, weil schlicht und einfach es ist richtig an sich, das zu tun?
But there are two key problems with Kant's system.
Das sind mindestens zwei Schlüsselprobleme mit dem System von Kant. I just said there are at least two.
at least. But for us, there are two very significant problems in Kant's system.
Für uns tatsächlich haben wir zwei Hauptprobleme mit Kant und mit seinem System.
First, technically, it moved into self-defeating agnosticism.
Das System bewegte sich hin zum selbstzerstörerischen Agnosticismus. Ich wiederhole: Das System bewegte sich hin zum selbstzerstörenden Agnosticismus.
Kant would say that you cannot know reality.
Kant hätte gesagt, oder du kannst die Realität nicht erkennen.
Problem is that to say this means that you know something about reality.
Das Problem damit ist, dies zu sagen heißt, dass du etwas über die Realität weißt.
The same happens today when people say there is no absolute truth.
Und das Gleiche ist so ähnlich heutzutage, wenn Menschen behaupten, es gibt keine absolute Wahrheit.
When they say that, they're making a statement of absolute truth.
Und wenn die sowas sagen und behaupten, dann sagen die damit, was ich jetzt sage und behaupte, ist absolut Wahrheit.
It's self-defeating agnosticism.
Das heißt also selbstzerstörendes also Agnosticismus.
To say I cannot know anything,
zu behaupten, ich kann nichts wissen,
shows that you know something.
Beweis dafür, dass du doch etwas weißt.
And you've proven yourself to be a liar.
Und du hast dich als Lügner so entlarvt oder so bewiesen.
This is one key problem with Kant's system.
Und das ist ein Hauptproblem mit dem System von Kant.
The second is that it moves theology into the realm of feeling or emotions.
Das zweite Problem, seine
just in general.
Theologie allgemein bewegt sich zum Gefühl hin, würde er sagen.
These are the steps of Kant's system as far as theology goes.
Und Kant nach seinem System, sieht Theologie aus nach seinem System.
You start with subjectivity.
Man fängt an mit Subjektivität.
Everything can be interpreted however you feel.
Das heißt, man kann alles so interpretieren, so wie man es beobachtet und dabei fühlt, which, wenn man sich dabei fühlt.
Which leads to individuality.
Und das führt zum Individualismus.
It's my own reason and interpretation that matters.
Meine eigene so Vernunft und meine eigene Denkweise, was eigentlich wichtig ist hier.
Which ultimately leads to humanism.
Und das führt zwangsläufig zu Humanismus.
And so theology becomes anthropology.
Und von daher wird Theologie wird zur Anthropologie.
Now the biblical counter is this.
Okay,
the biblical response is this.
So, die biblische Antwort auf diese Denkweise ist:
We start with objectivity.
Aha. Wir fangen an mit Offenbarung oder was objektiv zu beobachten ist, zu sehen ist.
And that objective truth doesn't come from us.
Und dieser biblische Gegenzug, nochmal, Objektivität, diese Offenbarung ist nicht von uns.
It comes through the process of revelation.
Und diese Offenbarung kommt durch diesen Prozess, in dem Gott sich offenbart.
And therefore theology can stay theology.
Und von daher kann Theologie Theologie bleiben. Das heißt, Gott bleibt dabei im Mittelpunkt.
You just say God-centered.
Yeah, God-centered. Because it remains revelation, because right. God remains in the
middle. Very good.
Also, das war nochmal dieser. Was soll ich wiederholen jetzt? Habt ihr da? Seid ihr voll und ganz dabei? Okay. Huh? Ja, okay. Also, biblischer Gegenzug. Wir fangen mit der Objektivität an und das führt zur Offenbarung. Und wir sehen, dass unsere Offenbarung von außen kommt. Und dadurch die Offenbarung, die wir von Gott bekommen, er bleibt im Mittelpunkt. Und Fazit ist, was wir für Theologie haben, nicht vergessen, Theologie ist Gott, die Lehre über Gott. Theologie bleibt für uns die Theologie, weil Gott im Mittelpunkt ist und bleibt.
Kant is important for a few reasons.
Kant ist für uns wichtig aus verschiedenen Gründen.
First, this is still the way many people in the world think, especially in the Western world.
Der Grund dafür ist es immer noch die Art und Weise, wie viele von uns in der westlichen Welt denken.
Second, he had a great influence on later liberal German and other theologians.
Is this in the...
No, it's not.
Okay. Sorry. Zweitens, er hat einen großen Einfluss ausgeübt auf, was später kam, in Bezug auf, besonders in Deutschland, mit der Theologie.
And it still has a profound impact even on the way some Christians understand the scriptures.
Und auch heutzutage sind die Einflüsse von Kant noch vorhanden, auch unter Christen, wie die Gottes Wort auslegen und interpretieren.
Many of you are familiar with the American pastor John Piper.
Viele von euch kennen den amerikanischen Pastor John Piper. Er hat einige Bücher geschrieben.
And he has written a work that stands against Kant's idea.
Und er hat in unserer Zeit ein Buch dagegen geschrieben, der wirklich so auftritt gegen Kant und seine Ideen.
Although with that work, that's not what he specifically intended to do.
Obwohl auch mit diesem Buch, mit diesem Werk von ihm, das ist nicht in erster Linie, was er tut, also gegen Kant zu sprechen.
You may be familiar with it. It's called Desiring God.
Und das
that's the name of Piper's
book. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Desire in God von John Piper.
Desiring.
Desiring God. Aber auf Deutsch heißt es... ich glaube, das ist wahrscheinlich... Sicher, dass es übersetzt ist. Desiring God von John Piper.
He declares in that work that the true Christian.
Er sagt in diesem Werk, dass der echte gläubige Mensch
doesn't do what is right because it's right.
tut nicht, was richtig ist, weil es an sich richtig ist.
But rather we do what is right.
Weil wir tun das Richtige.
Because it brings joy to our heart as it gives glory to God.
Weil wir Freude in unserem Herzen daran haben und gleichzeitig wir erweisen Gott dadurch Ehre.
We do not live out the Christian life in a sense of duty.
Und wir leben das Christsein und unser Leben als Christen nicht aus Pflicht.
We live out the Christian life in an overwhelmed sense of joy because of life change.
Wir leben das Leben als Christen aus Dankbarkeit und vor Freude, weil wir sehen, dass unser Leben so verändert worden ist.
If you stay in Kant system,
aber wenn man in dem System von Kant bleibt,
someone who's technically an atheist,
einer der also streng gesehen ein Atheist ist,
could do all of the duties of a Christian,
könnte im Grunde alle Pflichten eines Christen erfüllen,
and it would be absolutely meaningless.
Aber würde wirklich so völlig bedeutungslos,
both to themselves and to the kingdom of God,
auch für diese Einzelperson und auch zu Ehre Gottes.
So there must be something more than simply following your duty.
Und von daher muss es viel mehr geben als nur Pflicht zu tun und Pflicht getan zu haben.
Remember, the Pharisees were following their duty.
Nicht vergessen, die Pharisäer haben ihren Pflicht getan.
And Jesus called them a brood of vipers.
Und Jesus hat sie beschrieben als Otterbund.
Yes.
Aha. Das Buch von John Piper heißt Sehnsucht nach Gott. Okay. John Piper, Sehnsucht nach Gott.
All right. Any questions about Kant?
Okay. Gibt es irgendwelche Frage zu Immanuel Kant und sein System? Dann sagt er ganz... Ich hoffe nicht. Okay. Fragen?
Good. Gab es damals von der Kirche irgendwelche Einwände dagegen schon, oder wurde das einfach so hingenommen?
Was there any kind of objections from the church back then during his time, or they just accepted, or did,
well, did, by this time in Europe,
to dieser Zeit in Europa,
many people had begun to move toward these higher criticism ideas.
Haben viele angefangen, diese historisch kritische Methoden zu anzuwenden und zu glauben.
And as we'll see, just after Kant.
Und wir werden gleich sehen in der Zeit nach Kant,
that liberal Protestantism takes hold of Europe.
Dass die Liberalismus so wirklich so im wächst und hier mehr Einfluss ausübt.
This is why you see a shift in conservative theology.
Und das ist der Grund, warum man eine Wende in die konservative Theologie beobachtet und sieht.
Being found in parts of England and in the Americas.
Zu großen Teil in England und auch in Amerika.
It's predominantly because of the Puritans and others.
Und das hat eher damit zu tun mit den Puritanern und anderen, die diese Einflüsse ausgeübt hatten.
Now there were those in Europe that opposed these ideas.
Natürlich gab es einige hier am Kontinent, in Europa, die diese Idee so widersetzt hatten.
But their influence was not nearly as great as Kant and others.
Aber der Einfluss war nicht so gewaltig groß wie Kant und anderen. And they would have been
Pietistic people.
Zum Beispiel unter anderem die Pietisten.
A few of the Congregationalists that were still on the continent.
Okay.
Hard because that didn't transfer well to modern times. Puritan-like people that were still on the continent.
Also pietistische oder puritanische so Art. Ich glaube, so für uns überwiegend Pietismus war ein großer Einfluss in Deutschland, ne, in dieser Zeit. Okay.
All right. Let's begin before our next break on some point 32.
Und jetzt vor unserer Mittagspause wollen wir Römisch 32 betrachten.
This is some post-Enlightenment theological movements.
Das ist theologische Bewegungen in der Zeit nach der Aufklärung.
You'll be familiar at least in a general way with most of these names.
Ihr habt die meisten von diesen Namen zumindest gehört,
because they are from either a German background or they actually taught in Germany.
Weil die entweder sind die Deutsche aus Deutschland oder die haben auf Deutsch, also wo die waren, unterrichtet. Beziehungsweise auch Werke geschrieben.
One of the first main movements was Romanticism.
Eine erste Bewegung oder die erste Bewegung, die wir betrachten möchten, heißt die Romantik.
And this was by Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher.
Und hier sprechen wir von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher,
who lived from 1768 to 1834.
1768 bis 1834.
And he taught here in Berlin.
Und er hat hier in Berlin so unterrichtet. Nein, der gleiche. FDE. Friedrich Daniel Ernst, aber so. Wird sie auch mit so Friedrich oder FDE Schleiermacher. Nicht FDP, sondern.
Let's look at two of his major works.
Zwei Hauptwerke wollen wir anschauen.
One we mentioned in the definition of in the description of enlightenment.
Im Zusammenhang mit Aufklärung haben wir ein Werk schon erwähnt.
As bringing about the end of the enlightenment.
Gegen Ende der Aufklärung haben wir das erwähnt.
It is known as On Religion, Speeches to Its Cultured Despisers.
Und heißt nochmal, über die Religion, Doppelpunkt, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.
And it was written in 1799.
1799. Nochmal das Werk, über die Religion, Doppelpunkt, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. 1799.
The second is known as the Christian Faith.
Das zweite Hauptwerk, der christliche Glaube.
And it was written between 1821 and 1822.
Geschrieben zwischen 1821 und 22. Der christliche Glaube, geschrieben 1821 bis 22.
Now I assume that you should be able to find these here in the country written in German.
Ich gehe davon aus, dass diese Werke noch die man noch irgendwo beziehen kann oder finden kann hier in Deutschland. Man kann die Dinge lesen, mindestens in einer Bibliothek, at least in a library somewhere.
I'm sure.
But they're probably out of print.
Probably, right.
Nicht unbedingt vergriffen, aber.
But I would encourage you at least right now in your time of growth and study.
Aber ich würde euch jetzt in der Zeit, wo ihr diese Sachen so studiert und unter die Lupe nehmt,
to read some people who actually believe the Bible.
Ich würde euch Mut machen, eher zur jetzigen Zeit, also von Menschen lesen und Bücher zu verwenden, die wirklich so Gottes Wort glauben.
The same is true with all the rest of the men we'll talk about today.
Und sehen als Autorität. Das gilt für alle anderen, so Männer und andere, die wir betrachten werden an diesem Tag. In erster Linie was Gutes lesen und dann später irgendwann. Huh? Yeah, when he said, well, we don't have anything else to do, then we can.
That's right. Okay. That's right. Let's look at the defining principle of his idea.
Wir möchten jetzt das Schlüsselprinzip von Schleiermacher betrachten.
He was looking for the reconstruction of the Christian faith in light of modern knowledge.
Also zwei Punkte. Zuerst, Wiederherstellung des christlichen Glaubens im Lichte der modernen Erkenntnis. Er suchte die Wiederherstellung des christlichen Glaubens im Lichte der modernen Erkenntnis.
Romanticism sought to bridge the gap between the advance of science and the assertions about reality as found in the scripture.
Okay, die Romantik versuchte die Kluft zwischen wissenschaftlicher Fortschritt und den Behauptungen über Realität, wie sie in der Schrift gefunden werden, zu überbrücken. Okay? You said the romantic, but did you mean him or did you mean the movement in general?
Well, yeah, movement that he began as romanticism. Right.
Also diese Bewegung, die er im Grunde so angefangen hat oder im Sinne von christlichen Glauben und Theologie, Romantik, er, beziehungsweise Romantik, versuchte, die Kluft zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und den Behauptungen über Realität, wie sie in der Schrift gefunden werden, zu überbrücken.
This movement was a reaction to the Enlightenment.
Und hier sehen wir der dritte große Hauptpunkt. Wir sehen eine, hier die Reaktion auf die Aufklärung. Reaktion auf die Aufklärung.
During this time, there appeared a new emphasis upon the epistemological significance of human feelings and emotions.
Okay, und hier sehen wir eine neue Betonung der epistemologischen Bedeutung menschlicher Gefühle und Emotionen. Ich wiederhole, dass es unter diese Bewegung als Reaktion auf die Aufklärung, und wir haben hier eine neue Betonung der epistemologischen Bedeutung menschlicher Gefühle und Emotionen, die entstand. Eine neue Betonung der epistemologischen Bedeutung menschlicher Gefühle und Emotionen entstand.
There were two emphases of the system.
Und mit dieser Reaktion sehen wir zwei Schwerpunkte.
First, the idea of feeling has to do with the individual subjective thinker who who becomes aware of his subjectivity and inward individuality.
Okay. Gefühl hat mit dem individuellen subjektiven Denker zu tun, der sich seine Subjektivität und inneren Individualität begrüßt worden ist. Ich wiederhole, Gefühl hat mit dem individuellen subjektiven Denker zu tun, der sich seine Subjektivität und inneren Individualität begrüßt worden ist.
Question.
Eine Frage.
Epistemologie, kannst du das auch in unserer Sprache sagen?
Epistemologie, well, epistemology is...
It's the study of knowledge, technically, is what it means.
Das eigentlich, im eigentlichen Sinn heißt das, das Studieren von Wissen.
But when used in this way...
Beziehungsweise Erkenntnis. Aber hier verwendet in der Philosophie...
It's how do we know the things that we know.
Stellt die Frage, wie wissen wir die Dinge, die wir wissen? Woher wissen wir die Dinge, die wir wissen? And I think we said that has with observance, with watching.
Well, just the word epistemology is that. How do we know what we
okay.
know? You know and,
okay.
For example.
Zum Beispiel.
During the earlier period of the Enlightenment.
No, I can confuse my terms. Thinking of empiricism.
No, that's right.
In der frühen Zeit von der Aufklärung.
They believed that they knew what they knew through observance.
Haben die gesagt, wir glauben, was wir glauben. Woher kommt das? Wir beobachten die Dinge.
Now as we're moving out of the Enlightenment.
Und jetzt, und das hieß dieser Empirizismus.
Und jetzt, wo wir
uns wegbewegen oder aus der Aufklärung wegbewegen oder von davon aus,
we begin to know what we know through our inward feelings.
Wir beginnen zu wissen, was wir wissen. Jetzt ist der springende Punkt, durch unsere Gefühle. Und das ist der Hauptpunkt bei Schleiermacher. So okay. Stichwort Gefühle trotz dieses Denken.
The second emphasis of the system.
Und der zweite Schwerpunkt hier, wenn es um die Reaktionen zur Aufklärung geht,
is that the feeling is oriented toward the infinite and eternal and provides a way to these higher realms.
Gefühl ist auf das Unendliche und Ewige gerichtet und ist der Weg zu diesen höheren Bereichen. Wiederhole. Gefühl ist auf das Unendliche und Ewige gerichtet und ist der Weg zu diesen höheren Bereichen.
All of this teaching led to Schleiermacher's concept of what is known as the feeling of absolute dependence.
Und all diese Lehre führte zu folgendem. Schleiermachers Konzept des Gefühles der vollständigen Abhängigkeit. Okay, das ist der Punkt. Schleier, wir reden jetzt von Schleiermachers Konzept des Gefühles der vollständigen Abhängigkeit. Also Zitat Ende. Zitat, Gefühles der vollständigen Abhängigkeit, Zitat Ende, so quasi Gänsefüßchen.
The definition of this this concept is it is the experience of the unity of life as the harmonious interplay of opposing forces.
Und das Konzept wird so definiert: Es ist die Erfahrung der Einheit des Lebens als harmonisches Zusammenspiel gegensätzlicher Kräfte. Das Konzept definiert. Nochmal, das Konzept heißt Gefühl der vollständigen Abhängigkeit definiert. Es ist die Erfahrung der Einheit des Lebens als harmonisches Zusammenspiel gegensätzlicher Kräfte.
For those of you familiar with Eastern religions,
für diejenigen, die mit östlichen Religionen vertraut sind oder sich ein bisschen auskennen,
this sounds a great deal like the Buddhist principle.
Das klingt sehr ähnlich wie Buddhismus, nicht wahr? Die Prinzipien aus dem Buddhismus.
For Schleiermacher, this feeling of absolute dependence is beyond emotions.
Für Schleiermacher ist das Gefühl von vollständiger Abhängigkeit übersteigt. Es geht über Emotionen hinaus.
For him, it is actually equated with religion.
Und er wird es mit Religion gleichgestellt. Also das Konzept, es geht weiter über Gefühle oder Emotionen hinaus und wird gleichgestellt mit Religion.
Having looked at these, let's observe two of our themes through Schleiermacher. Two of our major themes.
Und jetzt, wo wir das aus dem Hintergrund haben, wollen wir zwei von unseren vier Hauptthemen, also bezüglich Schleiermacher, so beobachten.
First, let's view Schleiermacher's view of sin.
Und jetzt sehen wir Schleiermachers Haltung zur Sünde.
This is his definition of sin.
So hat er Sünde definiert.
The experience of God accompanied by a sense of alienation or guilt.
Schleiermacher hat Sünde so definiert: Die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung und Sünde. Sünde so definiert: Die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung und Sünde.
Okay. The origin for sin is the primitiveness of man.
Ah, okay. Jetzt sehe ich einen Unterschied hier mit was er gesagt hat. Okay. Definition, ich ändere nur ein Wörtchen hier. Die Erfahrung Gottes begleitet von einer Wahrnehmung der Entfremdung und Schuld. Wäre vielleicht besser als Sünde, weil wir definieren Sünde im Grunde, ja?
Okay. Good.
Entfremdung und Schuld.
Okay. For him, let's look at the origin of sin.
Nochmal, Sünde, Ursprung. Nächster Punkt.
The primitiveness of man is the origin of sin.
Die Primitivität des Menschen ist der Ursprung der Sünde.
This basically means that because of man's lack of understanding.
Und das heißt schlicht und einfach, weil der Mensch so Mangel an Wissen oder Verständnis hier.
And his inability to connect with the God feeling in himself.
Und dass er nicht in der Lage ist, das Gottgefühl in seinem Innern sich in Verbindung zu setzen.
It brings about that sense of alienation or guilt.
Er erfährt das Gefühl von Trennung, von Verlorensein, von Entfremdung, wie wir erwähnt haben.
We'll skip its expression.
Entfremdung und Schuld.
Next, let's look at Schleiermacher's Christology.
Und jetzt wollen wir Schleiermachers Christologie, wie er Jesus Christus gesehen hat, beobachten.
Schleiermacher believed that Jesus was the only man who had a perfect God consciousness.
Schleiermacher glaubte, Jesus war der einzige Mensch, der ein vollkommenes Gottesbewusstsein hatte. Jesus war der einzige Mensch, der ein vollkommenes Gottesbewusstsein hatte.
he was the only person who had connected with that God feeling in a right way.
Der war der einzige Mensch, die einzige Person, der wirklich dieses Gottesbewusstsein so, ja, das verstanden und begriffen hat.
Schleiermacher taught that Jesus' death was not redemptive.
Er lehrte, der Tod Jesu war nicht erlösend. Der Tod Jesu war nicht erlösend.
But rather what Jesus did was he offered God consciousness as a sacrifice.
Aber was tat Jesus? Er bot Gott Bewusstsein als Opfer an.
Basically, he was displaying moral influence on the cross.
Das heißt dadurch, ich wiederhole, Jesus bot Gott Bewusstsein als Opfer an. And just to repeat what you just said, the point number one in there and the C.
Yeah, moral influence of the cross.
Und das hieß, wir haben einen moralischen Einfluss des Kreuzes. Das heißt, das Kreuz hat nur einen moralischen Einfluss ausgeübt.
In this system, Schleiermacher believed that everyone is a child of God.
Und in seinem System, der glaubte, jeder ist ein Kind Gottes.
They just need to find a better way to connect with their God feeling.
Und jeder muss im Grunde als Kind Gottes eine bessere Art und Weise sich quasi mit dem Gottbewusstsein in Kontakt zu kommen und eine Verbindung zu finden.
And if we follow the example of Jesus, then we'll do that in the best way possible.
Und wenn wir ein Beispiel nehmen an Jesus, dann ist das im Grunde der beste Weg. Wir kommen darauf, wenn wir ein Beispiel an Jesus Christus nehmen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.